Und wir vertrauen darauf, Heiliger Geist,
in unserem Leben, ob unser Glaubensleben letztendlich am Ende mühselig ist, geprägt von Erkenntnis und von unserer eigenen Kraft, unserer Willenskraft oder was auch immer, oder ob es lebendig ist. Und wir hatten in Heldrungen da so eine schöne Situation, wo wir gesagt haben, ja, okay, da hat ja der Axel auch das Thema gehalten und hat darüber gepredigt und haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir es begriffen, also Baum der Erkenntnis, das ist also nicht so gut und Baum des Lebens, also so soll es sein. Und wo ist denn jetzt das Programm? Was muss man jetzt machen, damit wir es richtig machen? Und wir Menschen hätten so gerne immer die Dinge, die, wo man uns vorschreibt, was wir machen sollen, damit wir sagen können, ich habe versucht, alles einzuhalten, bitte macht mir keinen Vorwurf. Aber Baum des Lebens, also so zu leben, wie Gott das gerne möchte, in seiner Abhängigkeit, das hat etwas zu tun, dass wir in jeder Lebenssituation neu fragen, Gott, wie würdest du denn denken? Was würdest du denn zu dieser Situation sagen? Das heißt, wenn wir im Baum des Lebens, wenn wir da leben, dann hat das ein ganzes Stück mit ein paar Geheimnissen zu tun. Da hat das was damit zu tun, dass wir Dinge geistlich erklären durch Gott. Geistlich leben, das ist immer so eine Sache, du darfst also nicht irdisch leben oder so, du musst geistlich leben, das ist immer so ein für manche Leute so ein bisschen ein frommer Ausdruck, den man so schwer definieren kann. Ja, was heißt denn das geistlich leben? Heißt das, ich muss weiße Gewänder anziehen und 10 cm über dem Boden schweben? Sondern das heißt natürlich nicht. Ich, für mich, für meine Begriffe heißt geistlich leben, hat das viel damit zu tun, wie wir denken. Dass wir denken, wie Gott denkt. Dass wir die Denkweise Gottes übernehmen und dass wir die Maßstäbe Gottes übernehmen. Das ist geistlich. Die eigenen Maßstäbe zu haben, das ist menschlich. Das entspringt aus unserem Verstand. Und aus unserem Verstand entspringt ja nicht nur schlechte Dinge. Wir haben ja das, wer die Predigten gehört hat, beziehungsweise wer sie nicht gehört hat, Leute, zu euch runter, besorgt euch diese Sachen, hört das nach. Am Baum der Erkenntnis gibt es ja sowohl Gutes wie auch Böses. Das Böse und das Gute. Also da gibt es auch Gutes zu finden. Aber trotzdem reicht das nicht, um geistlich lebendig zu sein. Also für mich habe ich das mal so, es reicht nicht, gut zu denken, sondern wir müssen Gott denken. Also göttlich denken. So denken. Und ich habe da eine Bibelstelle, die da sehr bekannt ist, wo Paulus sich darauf einlässt und sagt, du, es gibt Dinge, die müssen wir geistlich erklären. Gleich am Anfang vom Korintherbrief schreibt Paulus diese Verse, ich lese die mal vor. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, oder es ist, erscheint ihm halt nicht schlüssig. Und er erkennt es nicht, weil, warum kann ein natürlicher Mensch, der nur mit seinen Maßstäben denkt, das nicht erkennen, weil er kann das nicht beurteilen, weil er den Heiligen Geist nicht hat. Und dort sehe ich einen ziemlichen Zugangspunkt, dass wir sagen, ich muss erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, damit ich die Dinge, die von Gott kommen, die er uns gegeben hat am Baum des Lebens, auch geistlich beurteilen kann. Im Römer 8 finden wir einen Vers, der das nochmal aufnimmt und uns das auch nochmal erklärt, wo das ganz deutlich drinsteht. Römer 8, Vers 5.
lesen wir nochmal. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Das heißt, wir haben es so nötig, dass wir die Denkweise Gottes übernehmen, wie Gott denkt, sonst kommen wir nicht an, oder sonst bleiben wir nicht an dem Baum des Lebens. Weil wir dann immer wieder mit unserem Verstand abwägen zwischen Gut und Böse, richtig und falsch, und trotzdem ist es nicht lebendig. Trotzdem lebt unser Glauben nicht. Trotzdem sind wir so schnell wieder mit Zweifeln erfüllt, sind wir mit Unglaube erfüllt und eiern darum und haben auch keine Freude in unserem Herzen. Aber wenn wir in jeder Lebenssituation die Denkweise Gottes haben durch den Heiligen Geist, dann können wir auch in schwierigen Situationen uns darauf verlassen, dass und wissen auch, nicht nur verlassen, wir wissen dann, wie Gott eigentlich ist. Und eine so eine Sache wollte ich euch gerne demonstrieren, wie kommen wir denn daran, wie Gott ist? Wie kann ich denn das immer wissen? In manchen Situationen habe ich Sorgen oder habe ich Probleme und dann, ja, hat er hier vorne gesagt, wir müssen so denken, wie Gott denken würde. Manchmal ist das einfach nie da. Da sind wir einfach begrenzt, haben Angst, haben unsere Zweifel und sagen, ha, das ist schön gesagt, ja, du denkst mal, wie Gott denkt. Und, na und, ich habe jetzt aber gerade mal Sorgen oder ich fühle mich gerade mal verlassen oder ich fühle mich gerade mal, wer weiß wie. Und wovon ich überzeugt bin und was ich selbst schon erlebt habe, das Wort Gottes selbst ist einer von den Schlüsseln, um zu sagen, Moment, jetzt mir fällt es gerade nicht ein oder mir fällt es gerade schwer, so zu denken, wie Gott denkt. Dann, sage ich mal salopp, hör auf zu denken und lies im Wort und nimm das, was im Wort steht, für bare Münze. Mach das ganz einfach. Sag einfach, okay Gott, ich bin jetzt echt nieder oder enttäuscht oder fühle mich kraftlos, was weiß ich, oder habe keine Hoffnung. Aber wenn es heißt, dass ich die Dinge, die um mich passieren, die vielleicht negativ sind, wenn du gesagt hast, laut Korinther, die muss ich geistlich beurteilen, die muss ich von einer anderen Sichtweise aus sehen, nämlich von deiner Sichtweise aus, dann helf mir mal, wie das geht. Und da gibt es ein Mittel, so zu denken und so für wahr zu halten, wie Gott ist, indem ich einfach meine Nase ins Buch stecke. Dass das funktioniert, ist auch nicht eine Erfindung von mir. Apostelgeschichte 20, auch eine so einer beliebtesten Stellen, die ich so gerne mag. Es ist eigentlich eine traurige Begebenheit, weil Paulus sich von den Ältesten in Ephesus verabschiedet und er sagt, ich habe euch bis hierher geholfen, ich habe euch gelehrt, ich habe euch unterstützt und ich muss euch sagen, es ist mein letzter Besuch bei euch. Das, was für mich jetzt bevorsteht, geht wahrscheinlich dahin, dass ich am Ende wahrscheinlich nicht mal mehr mit meinem irdischen Leben davon komme. Und ich wollte das euch nur sagen und wollte mich bei euch verabschieden. Und er lässt sie aber nicht zurück mit dem Traurigen, obwohl sie traurig waren. Hier steht wohl sogar geschrieben, dass sogar Tränen flossen und sie ihn umarmt haben und echt traurig waren, dass ein guter geistlicher Freund und Ratgeber gesagt hat, das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Sagt er ihnen doch, ich offenbare euch noch vorher so ein kleines Geheimnis, was euch stark macht. Denn, sagt er, meine Freunde, meine Brüder, ich übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Also Paulus sagt damals schon, Freunde, das Wort Gottes. Und da war wohl das Neue Testament noch gar nicht aufgeschrieben. Vielleicht haben die Ersten angefangen zu dieser Zeit oder vielleicht auch erst später. Sie hatten ja erst einmal nur das offenbarte Wort aus den Psalmen und aus diesen Mosebüchern und den Propheten. Und er hat gesagt, aber in dem Wort, weil es direkt von Gott kommt, steckt etwas, das kann euch aufbauen. Das kann, jetzt komme ich wieder zurück von dem, was ich sagen wollte, eure Denkweise verändern. Das kann euch helfen, dass ihr richtig denkt. Und ich möchte mit euch mal in ein einziges so ein Beispiel gehen aus dem Wort Gottes, wo, wenn wir das lesen, wo er mir vielleicht sagt, ja, das ist so eine Situation, genau in so einer Situation fange ich dann auch an zu denken, schlecht zu denken oder alles. Und da geht es um eine Gegenüberstellung, weil Gott weiß das auch. Es geht eine Gegenüberstellung, wo Gott sagt, so könnten Menschen sein, aber so bin ich. Also Gott wählt hier durch seinen Propheten Jesaja ein ganz krasses Wort und bezieht sich auf das Thema, wenn man sich vergessen fühlt oder ausgeschlossen fühlt oder irgendwie nicht beachtet fühlt. Und da lässt er den Propheten Jesaja aufschreiben, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Also das ist ja eine Frageform aufgeschrieben, also das war erstmal ganz positiv. Also selbst eine Mutter würde sich nicht, da ist es völlig fremd, sich nicht um ihr Kind zu kümmern. Das ist das, also kann denn eine Frau ihr Kind vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Das ist also eine normale Reaktion einer gesunden Mutter. Ein Mensch würde schon allein so reagieren und würde sich um sein Kind kümmern. Und dann sagt er aber, da wir ja alle Menschen sind, sagt, kann das selbst in so einer Situation, selbst eine Mutter, die von ihrem natürlichen Instinkt eigentlich sich immer kümmern würde, aber selbst wenn sie ihn vergessen sollte. Also die Bibel sagt, also selbst das könnte passieren, obwohl das eigentlich, wo du sagst, also Mensch, eine Mutter und ein Kind, also das ist doch das, was ihr am meisten am Herzen liegt. Selbst das könnte passieren. Und dann steht hier, Bindestrich, aber ich will dich nicht verlassen. Da haben wir hier eine Bibelstelle, wo wir sagen, hier können wir Gottes Denkweise und Gottes Art, wie er ist, einfach ablesen. In einer Situation, wo es vielleicht darum geht, dass du dich vergessen oder wo du sagst, Mensch, ich fühle mich da irgendwie unbeachtet. Und dass Gott sagt, selbst wenn Menschen dich enttäuschen, sogar so ein Extrembeispiel, dass eine Mutter ihr Kind vernachlässigt, selbst wenn das passieren sollte, ich mache das nicht. Ich will dich nicht verlassen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Das sagt Gott, das ist das Wort Gottes. Und wenn wir in Situationen sind von Zweifel, brauchen wir, wenn wir wirklich geistlich leben, brauchen wir, dass wir da sagen, Herr, was sagt dein Wort dazu, zu meiner Lebenssituation? Weil wenn wir das von der Seite unserer eigenen Erkenntnis ausgehen, würden wir sagen, so jetzt schütze ich mich vor weiterer Verletzung und ziehe mich zurück und sage, das muss ich mir nicht nochmal gefallen lassen. Eine andere Stelle, die da ähnlich ist, fast also für mich fast wie so eine Parallelstelle zu dieser Sache, wo Jesus das Gleiche aufgreift, wo Jesus die Fähigkeit von Menschen als Beispiel nimmt, um daran ein Beispiel zu geben, wie denn Gott ist. Vielleicht haben wir das ja nicht notiert, muss man kurz suchen. Ich dachte bei Lukas, wo steht denn die Stelle mit den Steinen und Brot? Statt Steine Brot, dass es ein Vater nicht machen würde. Ich dachte bei Lukas 11. Habe ich doch hier. Ach ja, gut. Ein Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, entschuldigt. Hä? Nee, ich habe kein anderes Buch. Nee. Ihr könnt nachher nachgucken. Ja, dort haben wir auch die Stelle, welcher Vater unter euch, vor uns hatten wir das Beispiel mit einer Mutter, hier ist dieser Vergleich mit einem Vater, welcher Vater unter euch wird seinen Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um ein Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Herr im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also hier ist auch wieder dieser Ansatz, normalerweise versuchen wir Menschen ja, gute Dinge zu tun. Und das ist auch soweit richtig und gut. Aber Gott geht weit über das Gutsein hinaus. Das Leben mit Gott ist mehr wie Böses lassen und Gutes tun, sondern es ist wirklich Leben. Es ist Leben. Und um wie viel mehr kümmert sich Gott um deine Situation, wenn du sagst, Mensch, hier fühle ich mich am Ende, hier fühle ich mich schwach, hier fühle ich mich unfähig. Um wie viel mehr wird Gott sich darum kümmern? Und mir war das auch für mich selber in den letzten Tagen wichtig zu sagen, ich habe das oft auch machen müssen, weil ich hatte auch so ein bisschen eine Phase, wo es mir nicht so gut ging, rein vom Enthusiasmus her, von dem, wo ich sage, Mensch, da brennt was in mir. Ich fühlte mich eher wie ausgebrannt statt brennend. Aber das Wort Gottes, wenn du sagst, Mensch Gott, ich bete darum, dass du mir wieder Feuer gibst durch deinen Heiligen Geist. Ich bete, dass du mir wieder zeigst, wie du über mich denkst, über meine Gaben, über meine Fähigkeiten, über meine Familie. Dass ich aufhöre, mich zu vergleichen, dass ich aufhöre, neidisch zu sein. Und das Wort Gottes, das niedergeschriebene, wörtliche Wort Gottes, hat mir geholfen, wieder an die Quelle zurückzukommen, an den Baum des Lebens. So eine andere Stelle kann ich euch jetzt auch nur aus dem Kopf sagen, die Stelle, wo sie steht, weiß ich jetzt nicht, irgendwie Jesaja, irgendwas in den 40er, dass er uns bei unserem Namen gerufen hat. Wir sind sein. Und wenn du der Meinung bist, es bricht alles über dir zusammen, ist immer noch die Denkweise Gottes, der Maßstab dessen, wo Gott sagt, Moment, ich habe dich in meine Hand eingezeichnet. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und das sind die Dinge, die für mich geistliches Leben sind. In dem Moment, wo mein eigener Verstand negativ denkt, brauche ich durch das Wort Gottes, die Denkweise Gottes, weil ich ansonsten eigentlich nicht in der Lage bin, dem zu widerstehen, wo der Teufel mich runterziehen will und sagen will, Mensch, das hat doch alles keinen Sinn. Und das ist also für mich eine so eine praktische Sache, wenn wir von der Predigt weitergehen, die der Axel gesagt hat, wir müssen uns vom Baum des Lebens ernähren. Praktisch ist so eine Frucht, die du abpflückst und wo du Nein beißt, ist das Wort Gottes. Das wörtlich zu nehmen und sagen, Leben ist in deinem Wort, es ist niedergeschrieben, dass es die Kraft hat, mich aufzuerbauen. Und deswegen tue ich das jetzt. Und jetzt lese ich das. Und dass ich lese in deinem Wort, dass Menschen sich schon Mühe geben, gut zu sein. Und du gehst noch weit darüber hinaus. Und sowas soll uns aufbauen. Das wollte ich euch gerne weitergeben zu diesem Thema, weil mich das selber sehr bewegt hat und mich selber auch aufgebaut hat.
Ja, wir hatten gebetet auch zuletzt, dass wir am Baum des Lebens sein wollen. Und der Frank sagte eingangs, dass wir dann gerne wieder wissen möchten, was wir da machen sollen. Und ich kann es euch sagen. Es steht im Kern im Hebräer 4, Vers 11. Das ist die Bedienungsanleitung, am Baum des Lebens zu sein. Hebräer 4, Vers 11. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Das ist im Kern, worum es geht. Jetzt zur Erklärung, damit wir verstehen, hier geht es also nicht darum, ultra gechillt auf dem Sofa zu verweilen. Hier geht es um eine andere Ruhe als auf dem Sofa liegen. Wir haben im Kapitel 3 die Beschreibung, dass das Volk in der Wüste umherziehen musste und dass sie Gott versucht haben. Und der Kern dieses Konflikts war, dass das Volk den Herrn selbst nicht kannte. sondern sie kannten lediglich oder sahen seine Werke. Das finden wir also Hebräer 3, zum Beispiel Vers 9, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke. Und ihr Problem kommt dann im Vers 10, deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit den Herzen, sie aber haben meine Wege nicht erkannt. Das ist der Unterschied. Wir hatten zuletzt herausgearbeitet, dass auch Saulus, als er diese erste Begegnung hatte mit Jesus, obwohl er gelehrt war aus der Schrift, aus der Tora, aus den Propheten, und die Stimme Gottes zu ihm sprach, er nicht wusste, dass es Gott ist. Dass Saulus fragte, wer bist du? Und im Gegensatz dazu, dieser Jünger Hananias, der dann den Auftrag erhielt, zu Saulus zu gehen und ihm die Hände aufzulegen, der mit Sicherheit nicht so gelehrt und wissend war über die Dinge, als Gott zu ihm sprach, er antwortet, Herr, hier bin ich. Wo wir sehen können, er kannte Gott. Und am Baum des Lebens leben bedeutet, wir leben aus einer Beziehung zu Jesus heraus. Und alles, was wir dann auch tun, kommt aus dieser Beziehung. Alles an Werk und an Aktion, was nichts mit der Person von Jesus zu tun hat, ist eben Todeswerk und Religion. Und hier hat das Volk das Problem, dass sie eben den Herrn selber nicht kannten und seine Wege nicht kannten, sondern sie lediglich sahen, was der Herr für sie tat. Ich glaube, dass das auch eine Beschreibung ist auf weite Teile der Christenheit heute. Also dieses sich wegbewegen vom Baum der Erkenntnis hin zum Baum des Lebens bedeutet, dass wir eifrig darin sind, in eine tiefere Beziehung zu Jesus zu kommen. Und das kommen wir auch, indem wir mit dem Wort umgehen. Und deshalb fordert uns hier der Hebräerbrief dazu auf, dass wir darin eifrig sein sollen. Also dass wir das als Ziel haben, dass wir darin konzentriert sind, ihn selber zu kennen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Das Volk damals hat sehr, sehr oft bewiesen, dass sie Gott von seinem Wesen her nicht kennen. Also sie wurden aus Ägypten befreit auf wunderbare Weise und sie wurden schon unwillig, als die Armee sie verfolgte. Und dann ging es durch das Meer und dann waren sie unwillig, weil sie Hunger hatten. Dann waren sie ärgerlich, weil sie Durst hatten. Dann haben sie Gott unterstellt, dass er ihnen kein Fleisch gönnt. Und so ging es die ganze Zeit. Sie haben immer wieder dokumentiert mit ihrem Verhalten, dass sie Gottes Charakter nicht kennen. Sonst hätten sie ihm nie unterstellt, dass er sie in der Wüste verhungern und verdursten lässt. Aber genau das haben sie ständig getan. Immer wenn irgendeine Kleinigkeit nicht ganz so nach dem besten Wohlbefinden war, ja, wie konnte Gott? Und sofort immer der Satz, wären wir doch in Ägypten geblieben, da hatten wir wenigstens. Und wären wir nur und hätten wir nur. Das ist immer wieder ein Beleg dafür, sie kannten Gottes Herz und Gottes Wesen nicht, sonst hätten sie gewusst, Gott liebt uns so sehr und er hat uns ein Land verheißen, da wird er uns hier ganz sicher nicht verdursten lassen. Er hat uns verheißen, ein Land, wo Milch und Honig fließt, da wird er niemals uns hier verhungern lassen. Und doch haben sie Gott das ständig unterstellt. Sie kannten einfach sein Wesen, seinen Charakter, sein Herz nicht, seine große Liebe zu ihnen. Und deshalb gibt es hier diese Mahnung im Hebräerbrief, dass wir nicht nach diesem selben Beispiel von Ungehorsam fallen sollen, sondern dass wir eifrig in die Ruhe eingehen, so wie Gott auch ruht von seinen Werken. Das ist diese Gegenüberstellung, wo ich gesagt hatte, Leben am Baum der Erkenntnis ist Leben aus Furcht. Da sind wir sehr stark bestimmt von dem Gedanke, mache ich alles richtig? Reicht das jetzt alles? Bin ich richtig? War alles korrekt? Habe ich alles beachtet? Zu einem Leben aus Glauben, wo in uns eine tiefe Gewissheit wohnt, wer wir sind und wer Gott ist und was mit unserem Leben geschehen wird. Die Nagelprobe für das Ganze kommt immer dann, wenn wir in Situationen kommen, die wir nicht mal so kontrollieren können, wo wir das nicht genau steuern können. Wir haben einen Unfall, es wird jemand plötzlich krank, irgendetwas geschieht, was wir nicht augenblicklich selber lösen oder regeln können Und unsere erste Reaktion auf sowas zeigt uns dann selber sehr deutlich, wo wir stehen. Ob da unser Herz in die Ruhe Gottes eingegangen ist und auch wenn da vordergründig irgendwas Schlimmes geschieht, ob wir dann wissen, Gott ist da, Gott ist mit mir und ich kenne ihn und er kennt mich und deshalb kann ich gewiss und sicher sein, dass die Dinge gut werden. Also an das dem Herrn Jesus kennen, wird sich das am Ende auch scheiden. Wir wissen diese Passage, wo Jesus sagt, er wird am Ende Schafe und Böcke trennen und er wird zu Leuten sagen, geht weg von mir, ich kenne euch nicht. Also darüber wird es sich entscheiden, ihn zu kennen und dass er uns kennt. Und das hat ganz viel mit diesem Vers 11 zu tun, dass wir eifrig sind, in jene Ruhe einzugehen. Dass wir aus Glauben leben und dass in jedem Bereich alles, was unser ganzes Leben betrifft, und dass wir eifrig dabei sind, ihn selber als Person mehr zu kennen. Wenn wir das als Beispiel übertragen auf eine Freundschaft zwischen Menschen, wenn wir jemanden zum Freund oder zur Freundin haben und diese Person sehr, sehr gut kennen und wissen, wie sie denkt und wie sie für mich ist, dann wird irgendein vordergründiges Ereignis das nicht sofort aus den Angeln heben können. Und das ist das, was Gott von Anfang an auch wollte, als Gott sein Volk erwählte und sie dann auch aus Ägypten befreite. Wir können es immer wieder lesen. Sein Wunsch war einfach, dass er bei seinem Volk wohnt und ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Es wollte Gott immer Gemeinschaft, Gott wollte immer das Zusammensein. Gott wollte, dass das Volk sein Herz kennt und er will das Volk kennen. Darum ging es ihm immer. Dann beim Bau der Stiftshütte, beim Bau des Tempels. Ihr könnt immer wieder bei solchen Stationen lesen, damit ich unter euch wohnen kann, weil ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Also wir kommen an den Baum des Lebens oder zu dem echten Leben, indem wir eifrig sind, in die Ruhe einzugehen. Vers 2 steht, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, also die jene meint wieder das Volk Israel damals, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht. Also es ist tatsächlich möglich, dass uns das gehörte Wort nichts nützt. Damit möchte ich alle die verunsichern, die der Meinung sind, sich gute Predigten anzuhören, dass es damit getan ist. Es ist also möglich nach dem Wort Gottes, dass einem das gehörte Wort nichts nützt. Warum? Weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt angeschaffen waren. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. An dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündet worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ich glaube, dass diese Passage, dass es also jetzt wieder einen Tag gibt, der bestimmt worden ist, um in seine Ruhe einzugehen, bezieht sich auf diese Schlüsselbegebenheit, als das Volk an dem Berg war und Gott dem Mose die Gebote geben wollte. Eigentlich wollte Gott dort mit dem Volk Gemeinschaft haben, aber weil da Donner war und Rauchdampf, fürchteten sie sich und sie waren einhellig der Meinung, Mose, wir vergehen vor Angst, geh du zu dem Gott, geh du auf den Berg und rede du mit Gott und sag uns dann, was er gesagt hat. Sie haben dort klar die Entscheidung getroffen, wir wollen nicht mit diesem Gott in direkten Kontakt sein. Und ich glaube, dass sich das auf diese Begebenheit bezieht hier, dass es also noch einen Tag gibt, wo Ruhe ist, Und das hat etwas damit zu tun, dass wir aus Glauben leben, damit auch das, was wir hören, sich in uns mit Glauben verbindet. Und dann geschieht das, dass das Wort in uns diese Kraft ist, die uns auferbauen kann. Also nicht automatisch jeder Mensch, der auf dieser Erde rumläuft und in der Bibel liest, wird davon aufgebaut. Sondern das Wort muss sich mit Glauben verbinden. Und dann Vers 9 steht es, so bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer an seine Ruhe eingegangen ist, ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Und das bezieht sich ja nicht auf Werke allgemein, sondern auf unsere gesamten eigenen Anstrengungen, ein guter Christ zu sein, ein anständiger Bürger. Zuerst brauchen wir eine tiefe Erkenntnis und die erschreckende Offenbarung, dass so gut wir auch immer sein mögen, wir damit ganz sicher die Hölle verdient hätten und nie und nimmer in die Nähe Gottes kommen könnten. Und wenn wir das verstanden haben, dann erfassen wir tiefer das Erlösungswerk, was Jesus für uns tat. Und dann können wir in dem Glauben leben, dass er alles getan hat, was wir sowieso nicht auf die Reihe kriegen würden. Also zur Ruhe gelangt von den eigenen Werken, das meint nicht, dass wir jetzt irgendwie die Zeiten auf dem Sofa so lang wie möglich gestalten, weil wir keine Werke mehr tun wollen, sondern das ist eigentlich die Voraussetzung, wenn wir ein Leben aus Glauben führen, dass wir dann die Werke tun können, die er vorbereitet hat. Das geht erst dann. Das möchte ich am Schluss nochmal kurz lesen aus dem Epheserbrief. Das ist also kein pauschaler Ruf zur Lähmung oder wie die Jugend so sagt, zum Chillen. Der Herr will, dass wir ein absolut erfülltes Leben haben, was voll ist von Aktivitäten, die aber im Himmel geboren sind und nicht auf unserem Gut sein wollen. Und das finden wir im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist unser Auftrag. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und wir als sein Leib sind die, durch die der Herr hier wirken möchte. Und dazu braucht er dich und mich. Deshalb ist es so wichtig. Also fassen wir zusammen, in seine Ruhe eingehen bedeutet, Jesus selbst als Person mehr zu kennen. Und da sind wir eifrig. Dafür nehmen wir Zeit und das muss wichtig sein in unserem Leben. Andere Dinge müssen dahinter zurückstehen, dass wir ihn kennen als Person. Und alles, was aus dieser Gemeinschaft herauskommt, sind wir dann beauftragt auch zu tun. Das ist der Weg, wie wir viel Frucht bringen, die bleibt. Und wir dürfen dieses Versprechen von Jesus für uns in Anspruch nehmen, dass er will, dass wir Frucht bringen und dass er auch dafür sorgt, dass wir noch mehr Frucht bringen. Aber eben nur, wenn wir dran sind an diesem Weinstock. Also darauf bitte ich euch, auch weiter darüber zu brüten und nachzudenken, dass wir diesen vordergründigen Gegensatz, eifrig zu sein, in die Ruhe einzugehen, dass das der Heilige Geist in uns zu einer Substanz werden lässt und in uns etabliert, dass wir Leute sind, die aus der Ruhe Gottes kommen, dass wir Leute sind, die auch in dem, was wir tun, was wir beten, was wir unternehmen, dass wir aus der Gegenwart Gottes kommen damit. Das ist ein echtes Leben aus Glauben. Da gibt es so viele Vorbilder auch im Wort und auch in unserer Zeit, wo man sehen kann, wie das gut geht. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Und der Ungehorsam daher gemeint ist, dass sie nicht auf den Willen Gottes eingingen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Sondern dass sie entschieden, das ist uns hier zu krass, wir haben Angst, hier donnert es, hier blitzt es, wer weiß, was das für ein Gott ist. Mose, bitte, klär das für uns. Wir gehen hier auf Abstand und du kannst uns dann erzählen, was Gott dir gesagt hat. Ich finde es so freundlich, dass ein paar Verse später der Charakter auch von Jesus nochmal ein Stück gezeigt wird. Also Vers 11, das Eingehen in die Ruhe, und dann Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Also dieser Vers wäre das Heilmittel, wenn wir Gedankengut in uns haben, Gott wird mich doch irgendwie bestrafen. Und wenn ich das und das irgendwie verkehrt mache, Gott wird sich zurückziehen, wird mir Segen entziehen, wird sich irgendwie abwenden von mir. Kann ich nicht mal sicher sein. Das wäre der Vers als Medizin gegen solches Denken. Er ist unser hoher Priester und er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Und deshalb, wie Vers 16 steht, können wir mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Also wir können kommen mit Freimut und Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Dasselbe kommt dann nochmal später im Hebräer 10. Vers 22, hier ist auch nochmal von dem großen Priester über das Haus Gottes die Rede, nämlich Jesus. So lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Wir können nur vor den Thron Gottes treten im Glauben, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wollen wir damit aufhören, dem Herrn furchtsam zu begegnen in so einer Haltung, wer weiß, vielleicht schlägt er jetzt doch zu, wer weiß, was ich zu erwarten habe, wer weiß, was jetzt kommt. Wollen wir uns dann neu auf den Weg machen, den Herrn Jesus selber kennenzulernen. Und wenn wir ihn, die Person kennen, dann fließt das Leben zu uns und aus dieser Beziehung heraus können wir in unsere Berufung hineinwachsen und können wir auch für andere ein Segen sein. Und alles, wozu er uns nicht beauftragt und was nicht aus dieser Beziehung mit ihm herauskommt, brauchen wir auch nicht zu tun. Wir hatten vor kurzem gesprochen, meine Frau und ich, ein typischer Satz vom Baum der Erkenntnis ist, man muss doch aber auch. Na? Also wenn wir was müssen, ist es, ihn zu kennen. Ja, das wollte ich gerne noch anfügen, weil ich glaube, dass das Ganze noch runder macht und uns ein Stück mehr praktische Hilfe vielleicht gibt. Was heißt das jetzt für mich konkret? Ich will am Baum des Lebens sein und diese Verheißung, dass auch von mir Ströme des lebendigen Wassers fließen, die will ich noch mehr sehen. Es ist ja nicht so, dass wir das gar nicht hätten, aber das kann noch mehr sein. Lass uns eifrig sein, Jesus zu kennen. Lass uns nicht unsere Gebetszeiten vernachlässigen. Und lasst uns nicht Gebetszeiten haben, wo wir wieder Listen abarbeiten oder wo wir Dinge abarbeiten, sondern dass wir Zeit vor ihm haben, wegen ihm und um ihn zu kennen. Kommt das in den Sinn, dass Jesus das auch voraussetzt? Aber ich weiß nicht, wo das steht. Gibt es so drei Blöcke in den Evangelien, wo Jesus sagt, wenn ihr betet, wenn ihr fastet, wenn ihr Almosen gebt, dann. Matthäus müsste das sein, ne? Also an der Formulierung kann man sehen, dass Jesus das als Standort für einen Jünger voraussetzt, ja, Matthäus 6. Wenn du nun Almosen gibst, dann soll es so und so sein. Und wenn ihr betet, Vers 5, nicht wie die Heuchler, denn sie lieben es, in Synagogen an den Ecken, Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wenn ihr betet, wenn ihr fastet, Vers 16. Also da gibt es eine Nachfolge im Verborgenen, da gibt es einen Bereich nur zwischen uns und Jesus. Den sieht kein anderer Mensch und den soll auch kein anderer Mensch sehen. Und alles, was in diesem Bereich geschieht und was dort an Substanz ist, das ist eigentlich das, was unseren Glauben ausmacht. Dazu möchte ich euch ermutigen, wenn wir auch in ein neues Jahr starten, in ein paar Tagen, dass wir uns das vornehmen, den Herrn mehr zu kennen. Das wird uns sehr viel sicherer machen. Das wird den Glauben in uns wachsen lassen, stark werden lassen. Das wird Wege frei machen in unsere ganz persönliche Berufung hinein. Und wir werden viel, viel mehr für die Finsternis eine Bedrohung sein. Und das ist für mich so ein persönlicher Ansporn, dass Paulus dann öffentlich gewirkt hat und dann irgendwelche Leute dachten, wir versuchen auch mal das mit dem Dämon austreiben. Das hat offensichtlich bei dem Paulus funktioniert. Und die Dämonen haben dann die Typen da mächtig vermöbelt. Und sie sagen, ja, Jesus von Nazareth kennen wir und Paulus kennen wir auch, aber wer seid ihr? Das finde ich so eine bezeichnende Stelle. Die Dämonen kannten auf jeden Fall Jesus und auch Paulus. Und wenn wir in einer starken Beziehung mit dem Herrn Jesus sind, dann werden uns auch die Dämonen kennenlernen. Aber nicht in der Gestalt, dass wir durchs Leben laufen und irgendwie noch so ein Radar anhaben, wo könnte hier ein Fluch sein, wo könnte hier ein Dämon sein, oh, was hat da jetzt der Teufel wieder Schlimmes gemacht? Und hier ist ja wieder ein ganz großer Kampf. Und das haut da hier irgendwie nicht hin. Wir müssen hier mal beten, was da noch ist. Dass wir aus der Position herauskommen, ich bin ein Kind Gottes und oh, hier gibt es einen Zwischenfall, hier gibt es irgendetwas, was eindeutig seinen Ursprung der Finsternis hat. Lasst uns umso mehr festhalten und auf Jesus schauen. War so eine Frage, wo unsere jüngste Tochter verunglückt war, was denn da die Finsternis gemacht hat und wie mächtig ja offensichtlich der Teufel ist, dass sowas geschehen konnte. Und ich denke, bei so einem Moment ist es wesentlich besser und richtiger zu sagen, Jesus, ich schaue auf dich und ich will konzentriert sein auf das, was du tust. Wir konzentrieren uns nicht darauf, was die Dämonen vielleicht noch könnten oder was da noch irgendwie ist, sondern wir konzentrieren uns auf ihn. Wir wollen sehen, was tut er jetzt in dieser Situation. Und dann können wir sehen, aha, er sitzt zur Rechten Gottes, er regiert, er hat die Kontrolle. Wunderbar. Kain hatte den Blick auf die Erde oder auch Esau. Und wir haben unseren Blick nach oben auf Jesus. Bis dahin, wo Jesus die ganzen Endzeitgeschehnisse ankündigt und sagt, wenn ihr das alles seht, dann erhebt eure Häupter. Und freut euch, dass eure Erlösung kommt. Also je schlimmer das alles irgendwie wird, umso mehr werden wir uns freuen. Aber das geht nicht, weil wir das aus uns irgendwie rauspumpen, sondern das kommt aus einer Beziehung zu ihm. Kommt so viel Sicherheit in unser Leben, wenn wir ihn kennen, wenn wir wissen, wie er ist, wenn wir seinen Charakter mehr kennen, sein Herz, seine Gedanken. Gut, vielleicht bis hierher.